Dann möchte ich den öffentlichen Teil der heutigen Sitzung mit einiger Verspätung, aber immerhin, eröffnen und direkt das Wort an den Herrn Zimniok übergeben, der uns hier den Diskussionsstand zur Arbeitsgruppe Konsolidierung berichten wird.
Vielen Dank, Herr Ulrich. In Ihrer letzten HGB-Fachausschusssitzung hatte ich ja mündlich bereits über die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe Konsolidierung, welche am 9. April stattgefunden hatte, berichtet. Zwischenzeitlich ist Ihnen ja auch das dazugehörige Protokoll zugegangen. Die dritte Sitzung der Arbeitsgruppe hatten wir an diesem Dienstag, also am 21. Mai. Dabei wurden die Themenbereiche aus der zweiten Sitzung aufgegriffen und entsprechende erste Formulierungsvorschläge jeweils diskutiert. Die beziehen sich insbesondere auf die Abschnitte Gegenstand und Geltungsbereich, Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung sowie in die Kapitalkonsolidierung einzubeziehende Bilanzposten und dort die Anteile des Mutterunternehmens und der Wertansatz der Anteile. Bis auf den Abschnitt Wertansatz der Anteile habe ich Ihnen den aktuellen Stand der Formulierung mal mitgebracht. Kommen wir dann in einer separaten Unterlage dazu. Vorher würde ich allerdings noch kurz auf zwei andere Themen eingehen. Und vielleicht noch kurz zum Ausblick. Die nächsten beiden Sitzungen werden im Juli stattfinden, also beide im Juli. Die vierte Sitzung am 5. und die fünfte Sitzung dann am 22. Juli. Und dann ist es geplant, nach den Sommerferien in NRW dann ab Mitte oder Anfang oder Mitte September dann nochmal eine Sitzung abzuhalten. Nur damit Sie wissen, wie so der Ausblick von der Bearbeitung her ist.
Ja, aber vielleicht dazu Erläuterung. Wir haben gesehen, dass wir noch einiges auf der Agenda haben und dass aufgrund jetzt der ganz konkreten Verfügbarkeit der Arbeitsgruppenmitglieder wir ein sehr langes Sommerloch gehabt hätten. Also die nächste planmäßige Sitzung ist dann, glaube ich, erst gegen Ende September. Mhm. Und das erschien uns von Anfang Juli bis oder von Mitte Juli bis Ende September schon ein bisschen sehr weit, ohne noch eine zusätzliche Sitzung. In diesem großen Sommerloch war dann nichts zu realisieren und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, da Anfang Juli, das könnte ja nochmal gehen. Und da wir da auch regional ganz gut aufgestellt sind mit den Sitzungsorten Düsseldorf, das für sehr viele sehr gut zu erreichen ist, funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Die beiden Themen, die ich Ihnen noch aus der Arbeitsgruppe mitgebracht habe, sind zum einen die Zwangserleichterung nach § 301 Absatz 2 Satz 3 HGB und zum anderen die Implikationen des Entwurfs des Kapitalanlagegesetzbuches. Ich würde gerne mit dem Thema der sogenannten Zwangserleichterung § 301 Absatz 2 Satz 3 beginnen. Da haben Sie auch noch eine kurze Unterlage, die auch nochmal den Sachverhalt kurz darstellt. Im Wesentlichen ist es ja so, dass für die Kapitalkonsolidierung die Neubewertungsmethode anzuwenden ist. Und zwar ist auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist. Der Gesetzeswortlaut sieht allerdings eine Ausnahme vor. Und zwar, sofern erstmals ein Konzernabschluss aufzustellen ist, sind die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbeziehung zugrunde zu legen. Das führt dazu, dass eine rückwirkende Erleichterung einerseits erreicht wird, andererseits ist aber halt auch ein Nutzen von vorhandenen Werten nicht zulässig, was dazu führt, dass auch in den Unternehmen vorhandene historische Daten bzw. nutzbare, konkretere Werte nicht mehr laut Gesetzeswortlaut genutzt werden dürfen und somit wird eigentlich eine Verbesserung des Abschlusses verhindert. Dementsprechend hat die AG diskutiert, ob nicht eben im Sinne der besseren Erstellung eine Ausnahme von der gesetzlichen Regelung formuliert werden sollte im Standard. Es sind inhaltlich, glaube ich, gibt es ein übereinstimmendes Bild, dass man sagt, das Gesetz geht an dieser Stelle zu weit. Also es ist eigentlich die Erleichterung, die intendiert ist, schadet an einigen Stellen und dementsprechend hat man darüber diskutiert, wie man sich positioniert. Eine Möglichkeit wäre eben im Standard eine entsprechende Formulierung zu wählen, die dann das Gesetz an der Stelle einschränken oder über das Gesetz hinausgehen würde. Eine andere Idee, die diskutiert wurde, ist halt direkt an das BMJ heranzutreten und da halt auch die Überarbeitung des HGB aufgrund der 4.7. Richtlinie jetzt mal als Ansatzpunkt oder als Aufhänger zu nutzen. Grundsätzliche Überlegung wäre, dass man den Wortlaut des Satzes nur minimal anpasst, und zwar, dass sind die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbeziehung zugrunde zu legen, dass man das einfach in ein Dürfen umformuliert, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, wenn es bessere Werte hat, diese dann auch nutzen zu dürfen. Hat es keine besseren, dann nimmt es halt die zum Zeitpunkt des Konzernabschlusses. Deswegen die Frage an Sie als Fachausschuss, ob Sie das für eine geeignete Möglichkeit halten, direkt erstmal ans BMJ heranzutreten und vielleicht minimalinvasiv an dieser Stelle zu verhandeln, oder ob Sie den Weg über den Standard bevorzugen würden.
Ja, also vielleicht das noch ein klein wenig ergänzend aufrollend. Wir haben ja hier ohnehin die Funktion, das BMJ in Gesetzgebungsfragen zu beraten, eben auch mit der Möglichkeit, diese Dinge zu kommunizieren. Das werden wir dann vermutlich auch tun, wäre zumindest mein Vorschlag, den ich auch in der Arbeitsgruppensitzung so unterstützt habe. Ich glaube nicht, dass wir das noch vor der nächsten Arbeitsgruppensitzung hinkriegen werden, eigentlich aufgrund des Zeitplans auch im BMJ. Aber dennoch ist es, glaube ich, ein guter Punkt, auf den man mal hinweisen kann. Ob das nun wirklich dürfen wird, das haben wir auch vielleicht nicht so ganz eindeutig diskutiert. Das könnte eine gute Lösung sein. Auf jeden Fall sollten Unternehmen nicht gezwungen werden, Informationen zu veröffentlichen, obwohl sie bessere Informationen haben. Also gerade das Thema mit dem schon in der Vergangenheit freiwillig offengelegten Konzernabschlusses, da jetzt in eine andere Systematik reinzuzwingen, das macht, glaube ich, nicht zwingend Sinn.
Also schließe ich mich an. Ich denke, was ja beide gesagt haben, die Zugrundelegung der Wertansätze zum Zeitpunkt des Erwerbs führte zu dem konzeptionell zutreffenderen Ergebnis. Es vermeidet auch die Entstehung technischer, passivischer Unterschiedsbeträge. Also ich würde das auch so als Punkt an das BMJ sehen. Ich habe vielleicht noch eine Anmerkung, was mir aufgefallen ist. Wenn man ja jetzt mal die derzeitige Regelung nimmt und sagt, die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbeziehung oder der erstmaligen Einbeziehung, dann haben wir das zumindest nach altem HGB, wo es ja noch das Wahlrecht gab, Erwerbszeitpunkt versus Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung, immer so verstanden oder nicht selten so verstanden, dass erstmalige Einbeziehung auch der 31.12. sein kann. Für mich persönlich wäre aber jetzt nach der Lösung, wenn ich ein Tochterunternehmen 01 erworben habe, 05 zum ersten Mal zum Beispiel einbeziehe, klar, dass ich die Erstkonsolidierung auf den 01.01.05 machen würde. Also da würde ich sagen, da die Werte zum 31.12.05 zugrunde zu legen, wäre meines Erachtens nicht zutreffend. Und deshalb frage ich mich, ob man unabhängig von dem Dürfen eigentlich sogar noch präzisieren könnte, sind die Wertansätze, das ist jetzt sprachlich ein bisschen unschön, aber zu Beginn der erstmaligen oder des Jahres, also zu Beginn des Zeitpunkts der erstmaligen Einbeziehung oder zu Beginn des Geschäftsjahres der erstmaligen, also dass man hier nochmal deutlich macht, also zumindest das Jahr, in dem du erstmals einbezogen wirst, das muss voll dabei sein. Das ist nochmal eine Frage für mich, die unabhängig von Dürfen berücksichtigt werden könnte.
Da würde ich auch vorschlagen, dass wir das nochmal mit in die AG nehmen, was da wirklich mit Zeitpunkt der Einbeziehung gemeint ist.
Ja. Also hier der Beginn der erstmaligen Konzernabschlussberichtsperiode.
Genau. Also um es nochmal ganz konkret zu sagen, wenn ich Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr habe und ich habe eine Aufstellungspflicht erstmals in 05, dann würde für mich die derzeitige Lage bedeuten, dass ich die Konsolidierung der Tochtergesellschaften auf den 01.01.05 mache. Und dann ist die nächste Frage, ob ich auch den Erwerbszeitpunkt den früheren zugrunde legen kann. Aber dass man da nochmal überlegt, weil ich eben vor allem sehe, dass man in der Vergangenheit diesen Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung nicht selten als 31.12. begriffen hat.
nehme ich das mit in die Arbeitsgruppe. Und wie wir dann an das BMJ herantreten, das werden wir dann nochmal individuell abstimmen. Das zweite Thema, über das ich mit Ihnen sprechen wollte, ist von einem Mitglied der Arbeitsgruppe in die Sitzung mitgebracht worden. Und zwar bezieht es sich auf den Entwurf des Kapitalanlagegesetzbuches. Und dieser sieht vor, dass der Paragraph 290 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 des HGBs überarbeitet und neu gefasst wird. Und den konkreten Wortlaut hatte ich Ihnen jetzt auch in einer Unterlage nochmal mitgegeben und hinterlegt. Das Thema wurde daraufhin in der Arbeitsgruppe diskutiert. Man kam zu dem Ergebnis, dass es erstmal wurde ein gewisses Unverständnis des langen Satzes geäußert und daher halt auch, wie soll man sagen, verschiedener Klärungsbedarf identifiziert. Beispielsweise, also alles vor dem Hintergrund des DRS 19. Wir sind jetzt hier nicht bei einem Sachverhalt, der den DRS 4 oder beziehungsweise den Kapitalkonsolidierungsstandard vordergründig betrifft, sondern das resultierte aus der sozusagen mit Berücksichtigung von Sachverhalten, die im DRS 19 vielleicht nicht oder nicht ausreichend geregelt sind. Und so war hier der Hinweis gekommen, dass an dieser Stelle ja vielleicht auch eine Anpassung des DRS 19 notwendig werden könnte. Die Arbeitsgruppe hatte es dementsprechend diskutiert und kam halt, wie gesagt, zu dem Ergebnis, dass verschiedener Klärungsbedarf besteht. Beispielsweise halt, ob die rechtliche oder die wirtschaftliche Ausgestaltungsform an dieser Stelle relevant ist, ob oder was als offener bzw. als geschlossener Fonds im Sinne des Gesetzes gilt. Und die Arbeitsgruppe verweist auch darauf, dass insbesondere bei ausländischen Fondsstrukturen natürlich eine enorme rechtliche Vielfalt besteht, sodass dann ein Rechtstypenvergleich notwendig wäre. Im Ergebnis ist es so, dass nach dieser ersten Einschätzung der Arbeitsgruppe eine Anpassung oder beziehungsweise eine Aktualisierung des DRS 19 notwendig erscheint. Dabei könnte sich dann auch um eine Konkretisierung oder Erläuterung handeln. Jedoch verweist die Arbeitsgruppe darauf, dass für eine detaillierte Analyse und dann auch eine Bearbeitung des möglichen Änderungsbedarfs zum einen natürlich Zeit notwendig ist, zum anderen sieht sie allerdings auch ein gewisses Spezialwissen als notwendig, um diese sehr speziellen Fragestellungen zu beantworten. Und deswegen wäre in der Konsequenz der Vorschlag der Arbeitsgruppe Konsolidierung, dass sofern sie sich grundsätzlich für eine Bearbeitung dieses Themas oder eine Beleuchtung entscheiden, dass dieses dann nicht von der Arbeitsgruppe Konsolidierung ausgeführt werden würde, sondern dass man dann gegebenenfalls, je nachdem, in welche Detailtiefe das gehen soll, vielleicht eine kleinere, spezialisierte Arbeitsgruppe oder ein ähnliches Vorgehen wählen könnte. Weil aus der bisherigen Zusammensetzung gibt es, glaube ich, relativ wenig Berührungspunkte der Mitglieder der AG mit diesem konkreten Sachverhalt. Aber wie gesagt, im Ergebnis sollte das Thema Ihnen mal vorgestellt werden, damit Sie wissen, es ist was, was auch im Zusammenhang mit dem DRS 19 relevant ist. Die weitere Entscheidung zum konkreten Vorgehen würde aber natürlich Ihnen überlassen. Deswegen würde ich Sie da gerne um eine erste Einschätzung bitten.
Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Aber jetzt im Glück hat das eigentlich schon umfassend dargestellt. Ich denke, wir haben auf jeden Fall Handlungsbedarf für den DRS 19, weil sich schlichtweg die Norm in 290 geändert hat. Wir hatten ohnehin schon zumindest geringen Anpassungsbedarf in Bezug auf jetzt diese Ergänzung zu den ausländischen Investmentvermögen oder vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen. Da haben wir uns seinerzeit ob des unklaren Gesetzestextes sehr intensiv den Kopf zerbrochen. Aber wie gesagt, an die entsprechenden Texte fangen müssten wir, glaube ich, ohnehin, was jetzt kein großes Thema ist. Zu jetzt diesen weiteren Ergänzungen. Das ist von der Sachverhaltsebene, glaube ich, eine extrem komplexe Geschichte. Wir haben da eine sehr schöne inhaltliche Einführung bekommen, wo aber selbst derjenige, der das dann gemacht hat, gesagt hat, er kommt da irgendwo auch an seine Grenzen und Da braucht es wirklich schon ein Spezial-Know-how. Und wir haben dann unterschiedliche Möglichkeiten diskutiert, jetzt damit im DS19 umzugehen. Man kann das natürlich relativ schlicht machen mit einer etwas adjustierten Wiederholung des Wortlautes. Nun steht da was und dann muss man halt sehen, was in der Kommentierung weiter passiert. Aber man kann sich dort natürlich auch entsprechend weiter vorroppen oder zum Beispiel auch zumindest relativ klare Fallgestaltung an die eine oder an die andere Seite oder in das eine oder andere Töpfchen bringen. Nur wenn man dran geht, braucht man, glaube ich, schon sehr gutes, spezielles Know-how. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so eine kleine Taskforce mit 2-3 Leuten sein kann. Also das muss jetzt nicht so eine Riesentruppe werden, die sich dann vielleicht mal maximal zweimal trifft, um diese Dinge mal zu durchleuchten, ein bisschen Know-how einzubringen, wie diese Geschichten eigentlich aussehen. Man macht sich damit sicherlich nicht nur Freunde, aber es hätte sicherlich sehr großen klarstellenden Wert. Sind im Wesentlichen auch Gestaltungen, die mit einer bestimmten Zielsetzung unterwegs sind.
Ich hätte das auch ergänzt, dass mein Verständnis schon so war, dass es eine kleinere Aufgabe ist, also dass es eher eine Unterarbeitsgruppe der AG-Konsolidierung ist, denn eine eigenständige, die jetzt längerfristig arbeiten soll. Also man braucht hier die eher Kapitalanlagespezialisten, die Investment Entities da definieren. Die Frage ist, wann wir das angehen, ob wir das jetzt separat, unabhängig von dem Fortgang der Konsolidierungsgruppe machen oder ob wir abwarten, ob noch weiterer Bedarf entsteht bei der weiteren Diskussion für DS19.
Also mich würde jetzt erstmal von den anderen V-Ausschussmitgliedern die Frage des Ob interessieren, wie da die Haltung dazu ist. Ansonsten würde ich das sehr ruhig, genau wie Sie sehen, dass man das, glaube ich, sehr konzentriert auf diesen Bereich machen kann. Ansonsten die anderen 19er Themen haben wir, glaube ich, ohnehin in der Arbeitsgruppe drin. Also das scheint mir ein sehr spezielles Thema zu sein.
Ja, das ist hier die Konsolidierungsfrage für spezielle Investment Entities und ich denke, das ist spezifisch und vergleichsweise eng begrenzt zu behandeln.
Also ich würde das auch so sehen. Ich denke, wenn man in dem DS19 wirklich wertvolle und praxisrelevante Hinweise geben will, dann müssen das Leute machen, die mit solchen Dingen sich beschäftigen. Also dem stimme ich zu. Ich habe nur mal eine Frage. Ist das, was wir jetzt im HGB machen, eigentlich genau etwas anderes als das, was international passiert, wo man die Investment Entities eigentlich aus dem Anwendungsbereich von IFRS 10 rausnimmt? Also ich frage mich einfach mal so zum Verständnis, ob man hier jetzt eigentlich eher sagt, solche Gesellschaften sind zu konsolidieren als Zweckgesellschaften, während man nach IFRS 10 eine Ausnahmeregelung schafft, soweit ich das beobachte, wird es eher kritisch gesehen, dass man eine Ausnahme definiert, also dass man jetzt zumindest mal einen anderen Weg geht.
Vielleicht vertagen wir das auf morgen, wenn Frau Knorr von den Beratungen in Brüssel zurückkommt, wo genau das heute ja Thema ist. Wie spielt das die Konsolidierung nach der Direktive, also nach der EU-Direktiven und das neue Konsolidierungspaket hier zusammen mit Blick auf die Investment Entities? Das ist ja genau das Thema, was da heute behandelt wird. Wäre vielleicht interessant zu hören, dann, aber das können wir leider erst dann morgen.
Ja, würde ich ergänzend dazu sehen. Also das ist, wir haben auf jeden Fall Handlungsbedarf im HGB-Kontext, der 290 ändert sich, Punkt. Ne? Also da müssen wir was tun. Und da können wir dann, glaube ich, also wir haben ja vor allem den Klärungsbedarf von der Sachverhaltsseite. Ja, und wenn wir dann über die Regelungen sprechen, können wir immer noch mal schauen, was ist denn da sonst in der Welt im Moment los.
Ja. Ich bin doch mit die Frage. Beurteilung, dass wir dann im Prinzip eine andere Richtung eigentlich einschlagen.
Okay. Ich bin nicht sicher, weil der Halbsatz, weiß gar nicht, ob das bei so einem dicken Brummersatz irgendwelche Halbsätze gibt, aber die Formulierung fängt ja da an der zweiten Zeile irgendwann an mit ausgenommen. So, dann kommt eine ganze Menge.
Ne?
So geht's. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, was ist ausgenommen, was ist nicht ausgenommen, wo ist die Grenze schlussendlich?
Entschuldigung, ja, richtig.
Gut, dann würde ich denken, klingt das nach Zustimmung für so eine kleine Taskforce, haben Sie es genannt, Herr Kirch, die wir hier einsetzen. Dann müssten wir mal überlegen, wie wir die zusammensetzen. Das brauchen wir vielleicht nicht jetzt machen, aber können wir offline zusätzlich machen. Ich denke, das sind, was die Erstellerseite oder die betroffenen Branchen anbelangt, Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften generell angesprochen. Und dann muss man halt sehen, ob man von Berufsstand noch jemanden dazu nimmt oder so, die das behandeln können. Gut, dann war das die Frage.
Genau. Dann würde ich zu meiner dritten Unterlage kommen. Und zwar ist das ein Vergleich der aktuellen Formulierungsvorschläge oder der Entwürfe der Textziffern des DRS Kapitalkonsolidierung. Daneben gestellt sind die bestehenden Regelungen des DRS 4. Und da, wo wesentliche Unterschiede sind, habe ich mal versucht, die zu erläutern. Das dient jetzt, oder die Unterlage dient nicht dazu, jetzt über die konkrete Ausgestaltung der Formulierungen zu sprechen, sondern vielmehr wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, wie die Arbeitsgruppe steht und halt auch, in welche Richtung sie losgelaufen ist. Und deswegen sollten Sie da grundsätzliche Anmerkungen oder Hinweise haben, dann sehr gern. Ich glaube aber, über die konkrete Satzstellung oder Ähnliches brauchen wir an dieser Stelle dann noch nicht zu sprechen. Der Entwurf des neuen Standards hat im Fokus, so wie ich es Ihnen ja auch schon mal mitgeteilt hatte, die Konkretisierung des Gesetzes und dort insbesondere des Paragraphen 301. Die Kapitalkonsolidierung steht halt klar im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu dem bisherigen DRS 4 erfolgt nun, da ja auch der DRS 19 mittlerweile vorliegt oder zumindest seit der letzten Aktualisierung des DRS 4 vorliegt, halt auch eine Verknüpfung mit den dort bestehenden Regelungen. Also da, wo man auf den DRS 19 abstellen kann, da möchte man halt diese Verweise halt auch geben, um eine Eindeutigkeit oder halt auch eine Zugehörigkeit zwischen den Standards zu zeigen. Dann wurde die Berücksichtigung möglicher rechtsformbedingter Sachverhalte durch Sie gewünscht. Das ist halt auch durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe sichergestellt. Und das wäre dann, das wären Sachverhalte, die wir dann regelmäßig halt bei der Ausarbeitung mit im Blick behalten würden. Die erste etwas deutlichere Abweichung zwischen den aktuellen Formulierungsvorschlägen und dem bisherigen Standard ist an dem Thema der Umwandlung oder der Asset Deals zu illustrieren. Während der DRS 4 im Preis gab, dass er diese Sachverhalte auch regelt, würde man im neuen Kapitalkonsolidierungsstandard sagen, dass der Standard für diese nicht zwingend gilt. Es wird jedoch empfohlen, für diese Sachverhalte die Regelung analog anzuwenden, da halt die wirtschaftlichen oder die zugrunde liegenden Sachverhalte wirtschaftlich vergleichbar sind. Der Unterschied in der Formulierung resultiert daraus, dass man die Spezialvorschriften, also beispielsweise das Umwandlungsgesetz, an der Stelle natürlich respektiert und deswegen halt nicht zwingend für eine Anwendung plädieren kann, sondern eben nur eine Empfehlung zur analogen Anwendung abgibt. Ansonsten ist es so, dass Textziffer 4, wie auch bisher, der Ausschluss für die Ersteller von IFRS-Konzernabschlüssen dargestellt wird. Das ist natürlich nichts Neues. Denn wenn wir weiter durch die Textziffern gehen, wird uns auch die Rubrik Definitionen erhalten bleiben. Jedoch wurde die konkrete Bearbeitung erstmal zurückgestellt, da man erstmal den Wortlaut abwarten möchte und dann halt sehen will, an welcher Stelle da halt nochmal wirklich Definitionen notwendig werden. Grundsätzlich ist es aber natürlich weiterhin vorgesehen.
Da haben wir auch bisher jetzt vor allen Dingen im Unterschied zu der Arbeitsgruppe immaterielle Vermögensgegenstände jetzt noch keine harten Definitionsdiskussionen gehabt. Also da haben wir eigentlich immer durchgängig ein gemeinsames Verständnis, wenn mal irgendwo was nicht ganz klar war, aber es schnell geklärt gekriegt. Also das ist, glaube ich, mehr ein Thema, was wir dann auch wirklich sinnvoll nachfüttern können.
Also ein Begriff, der mir jetzt spontan ins Auge springt, ist der Begriff Minderheitenanteil, weil das haben wir ja auch dann beim DRS2 heute Mittag. Ich vermute mal nicht, dass man darüber diskutiert hat, ob man das neutraler als andere Gesellschafter bezeichnen soll, weil wir beim DRS2 uns ja die Frage stellen, ob wir von Minderheitsgesellschaftern sprechen wollen oder vielleicht allgemein von anderen Gesellschaftern. Die IFRS sprechen von Non-Controlling Interests. Ist wahrscheinlich noch nicht erfolgt.
Also haben wir inhaltlich noch nicht diskutiert. Also da ist, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis, was sich dahinter verbergen könnte. Und das konkrete Wording haben wir noch nicht diskutiert.
Wenn wir dann auf die Seite 4 gehen und damit die Abtextziffer 5, der Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung. Inhaltlich ändert sich an dieser Stelle natürlich nichts. Es erfolgt jedoch ein konkreter Verweis auf die Anknüpfung an die Voraussetzung des DRS-19. Und die Erläuterung der bestehenden Ausnahmen ist dann nochmal in einer eigenen Textziffer vorgesehen. Eingefügt werden ja auch noch die Regelungen zum sukzessiven Anteilserwerb, ist jetzt an der Stelle aber noch nicht geschehen. Ansonsten dann die Textziffern 7 bis 9 stellen auch nach der aktuellen Diskussion eine Abweichung zum bisherigen DRS4 dar. Der DRS4 hat zum Ausdruck gebracht, dass ein Zwischenabschluss nicht aufgestellt werden braucht.
Und zwar, Zimnak, vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu der neuen Textziffer 9a. Da haben wir, glaube ich, das gleiche Problem, was Herr Rosa vorhin schon angesprochen hat, dass wir da vielleicht nochmal rückspiegeln, dieser Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung bei Tochterunternehmen, die bisher nicht einbezogen wurden. Ist das dann der 1.1. oder der 31.12.? Also wenn ich von dem Wahlrecht nicht mehr Gebrauch mache, ohne dass sich vielleicht am Sachverhalt groß was geändert hat, was mache ich denn da eigentlich ganz konkret? Dass wir das Thema einfach nochmal mitnehmen in die AG.
Dann nochmal zu den Texten von 7 bis 9. Wie gesagt, DS4 brachte zum Ausdruck, dass ein Zwischenabschluss nicht aufgestellt werden braucht. Dem schließt sich die Arbeitsgruppe auch weiterhin an, da eine gesetzliche Pflicht nicht abgeleitet werden kann. Jedoch soll die Aufstellung eines Zwischenabschlusses empfohlen werden. Und die Texte von 7 bis 9 dienen an der Stelle als praktische Hilfestellung, die durch den Standard intendiert ist und sollen halt den Nutzer des Standards unterstützen. Sofern die Ausführungen an dieser Stelle nicht ausreichend sind, würde man sich gegebenenfalls vorbehalten, noch im Anhang zusätzliche Erläuterungen oder Falldarstellungen zu geben. Meine persönliche Einschätzung wäre, dass die drei Texte von so, wie sie hier vorgeschlagen sind, allerdings eine gewisse Sachlogik und auch darin halt eine Abstufung von unterschiedlichen Fällen halt durchaus abdecken. Und von daher kann es durchaus sein, dass wir eben von diesem zusätzlichen Angabe im Anhang dann oder in der Anlage keinen Gebrauch machen.
Da würde ich anmerken wollen, das ist mir auch beim Protokoll aufgefallen, ich denke, man kann in der Tat aus dem Gesetz selbst keine Pflicht zur Aufstellung von Zwischenabschlüssen für Zwecke der Durchführung der Kapitalkonsolidierung fordern. Wenn das Gesetz aber jetzt sagt, dass die Kapitalkonsolidierung auf den Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen wurde, rekurriert, ist der Zeitpunkt eigentlich relativ klar festgelegt. Ich sehe, dass man jetzt versucht, vielleicht diesen korrekten Zeitpunkt, den man mit einem Zwischenabschluss abbilden würde, zu approximieren. Ich denke, das ist jedenfalls nicht verkehrt. Ich habe mir mal so, meine Formulierung ist eigentlich immer, dass ich sage, bei wesentlichen Unternehmenszusammenschlüssen brauche ich ihn. Da frage ich mich einfach, verstehen Sie, ob die Approximation wirklich funktionieren kann. Und bei der Begründung, die ich gelesen habe im Protokoll, also das war mir nicht so klar, wenn da formuliert wird, dazu wird festgestellt, dass für den Zeitpunkt des Erwerbs lediglich das Mengengerüst beziehungsweise ein Inventar benötigt werden. Da die Neubewertung der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände unabhängig von der bisherigen Bewertung zu erfolgen hat, dass das unabhängig von der bisherigen Bewertung zu erfolgen hat beim Tochterunternehmen selbst, das ist klar. Aber der Zeitpunkt, auf den ich bewerte, das ist doch gerade der unterjährige Erwerbszeitpunkt. Deshalb war mir nicht klar, wie man das als Argument gegen eine Notwendigkeit der Aufstellung eines Zwischenabschlusses bemüht, dass man sagt, ich brauche nur das Mengengerüst, weil ich ohnehin aus Konzernsicht natürlich, wie ich das immer formuliere, die Konzernanschaffungskosten ermitteln muss, nämlich den beizulegenden Zeitwert. Aber genau den Zeitwert muss ich auf den Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen wurde, bestimmen. Also das ist auf der Seite 2 unten und dann 3 oben.
Ja, aber es ist ja jetzt die Frage, wie geht man mit diesem nicht gesetzlich verpflichtenden Zwischenabschluss um? Das heißt, ich habe keine gesetzliche Verpflichtung, muss aber irgendwas tun. Das habe ich ja unglücklicherweise bei solchen Unternehmenserwerben die Konstellation, dass sich diejenigen, die dort erwerben oder verkaufen, sich um das Accounting manchmal als allerletztes kümmern, zumindest um den Stichtag als allerletztes. Genau. So, jetzt bin ich irgendwo Mitte Mai, völlig egal. Und wir haben natürlich schon, oder die Arbeitsgruppe hat schon die Idee, dass so ein Zwischenabschluss da sehr hilfreich sein könnte, deswegen Empfehlung, abgestuft, weil keine Verpflichtung. Wenn es den dann nicht gibt, kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass es einen Monats- oder Quartalsabschluss gibt, der da relativ dicht dran ist, wo, wenn es wesentliche Verschiebungen gegeben hat, Vermögensverschiebungen, dann diese dann auch bitte zu korrigieren sind, so ähnlich wie wir das im Moment mit Zwischenabschlüssen im Konzernabschluss ja ohnehin schon haben, wesentliche Folgen und so weiter, aber dann eben nicht angegeben, sondern reingerechnet. So, und jetzt gibt es aber auch diese Quartals- oder Monatsabschlüsse möglicherweise nicht. Und dann haben wir uns am untersten Ende gefragt, was brauchen wir denn auf jeden Fall? Mhm. Also was ist eigentlich die Mindestvoraussetzung, damit wir da überhaupt sinnhaft was konsolidieren können? Und da war dann eben die, wie ich fand, recht einhellige Meinung in der Arbeitsgruppe, also ich brauche ein Inventar. Ja, und ich brauche natürlich, auch wenn es um Zurechnung von Ergebnissen geht, brauche ich auch irgendwo einen Cut. Aber vor allen Dingen brauche ich das Mengengerüst, weil die Bewertungsseite für den Konzernabschluss, das ist nur die Frage für den Konzernabschluss, die Bewertungsseite wird ja für den Konzernabschluss sowieso wieder neu aufgesetzt. Dieses Mengengerüst aber zum Stichtag, zum relevanten Zeitpunkt, Einbeziehungszeitpunkt, also von der Seite so ein bisschen kommt. Ist denn vielleicht irgendwas so dazwischen, vielleicht ein Inventar zum 1.5., was dann noch leicht adjustiert wird, keine Ahnung. Aber nochmal, wir haben keine Verpflichtung für einen Zwischenabschluss und das ist ja häufig auch davon abhängig, was intern tatsächlich passiert. Denn wenn ich ein Unternehmen übernehme, dann will ich ja auch wissen, was in dem Unternehmen an Substanz drin ist. Und das wird ja von den einzelnen Häusern auch abhängig von der Größe vielleicht, wie welche Konzernstruktur ich da habe, durchaus unterschiedlich intensiv betrieben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, ich würde vielleicht nochmal vorschlagen, es gibt ja vom IDW den Standard RS, meine ich, 44, der den bisherigen HFA 395 ersetzt. Dort gibt es ja gerade vor dem Hintergrund des alten Rechts gewisse Regelungen, wie man bei unterjährigem Zugang oder Abgang eines Tochterunternehmens versucht, sagen wir zumindest mit Blick auf die Konzern-GNV Aufwendungen und Erträge zu berücksichtigen. Da würde mich nur mal interessieren, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man nicht dort auch bei der Aktualisierung dieses alten Standards durch den RS 44 nicht diese neue Rechtslage schon im Auge hat. Ich meine nämlich, dass der Big'sche Bilanzkommentar kommentiert nämlich genau diese Frage in diese Richtung RS 44 und dass dort eben unverändert auch, sagen wir, keine Pflicht zur Aufstellung eines Zwischenabschlusses, sondern eben auch so eine Approximationslösung vorgeschlagen wird. Aber da würde mich einfach nochmal interessieren, wie die das oder wie es im RS 44 genau drin steht.
Da müssen wir mal jemanden fragen, der im HFA steht, aber vielleicht kennen wir da jemanden.
ich kann den fragen.
Ja, jedenfalls, wenn das so ist, dann ist natürlich umso wichtiger, dass aus dem HFA das drin rauskommt. Entschuldigung,
So, okay.
Dann würde ich zu den Textziffern 10 bis 15 kommen. Die sind hier an der Stelle kursiv hinterlegt, weil es eben auch genau die Textziffern sind, die dann halt nochmal zu prüfen wären, ob sie jetzt in den DRS 19 wandern oder ob sie eben in den neuen DRS 4 eingearbeitet werden. An dieser Stelle sind das grundsätzlich alles Textvorschläge zu identifizierten Regelungslücken. und sie sind deswegen vorgeschlagen, weil die AG diese Fragestellung eben als äußerst praxisrelevant einschätzt. Grundsätzlich ist der Sachverhalt, um den es hier geht, das Auseinanderlaufen des Signings und des Closings und daraus resultierende Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Zeitpunktes der erstmaligen Einbeziehung. Der Formulierung liegt der Gedanke zugrunde, dass die entscheidenden Faktoren eigentlich die Verteilung bzw. der Übergang der Chancen und Risiken sind. Das wird auch durch ein BFH oder durch die BFH-Rechtsprechung so betont. Die Formulierungen, so wie sie Ihnen hier vorliegen, sind allerdings halt auch auf Basis der letzten AG nochmal anzupassen. Und deswegen soll in den Formulierungen, also beispielsweise in Textziffer 11, auch eine stärkere Berücksichtigung des DS 1963 halt erfolgen. Also sprich auch wirtschaftliches Eigeninteresse und eine stärkere Position des Verkäufers soll halt auch inhaltlich an dieser Stelle mit dargestellt werden. Dann würde ich kurz noch auf Seite 9 das Thema des 12-Monats-Fensters. Das steht auf der Agenda für die nächste Sitzung. Dementsprechend würden wir dann halt hier auch noch entsprechende Regelungsvorschläge in den Standard einarbeiten. Bezüglich der Anteile des Mutterunternehmens und dabei die Formulierung ab Textziffer 16 ist grundsätzlich eine Erläuterung des Gesetzes beabsichtigt. Also was ist eigentlich als ein Anteil des Mutterunternehmens zu verstehen? Dabei wird auf verschiedene Fragestellungen eingegangen, beispielsweise halt auch zur Abgrenzung von Eigenkapitalcharakter oder Fremdkapital, dementsprechend auch hybride Finanzinstrumente. Eine Textziffer, auf die ich Sie speziell hinweisen möchte, ist die Textziffer 18. Diese schafft eine Sonderregelung für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute. Bei diesen sieht die AG grundsätzlich eine hohe Weiterveräußerungsabsicht und eine hohe Umschlagshäufigkeit der Anteile, die im Handelsbestand bei diesen Unternehmen gehalten werden, woraus dann in der Folge halt ein ständig wechselnder Anteilsbesitz resultiert und da dann halt auch die Frage, welches ist eigentlich die relevante Grundlage für die Konsolidierung. Grundsätzlich ist anzumerken, dass dies zu hohen praktischen Problemen führen würde, wenn man den Handelsbestand dann halt auch noch in seinen Ausprägungen vom Intraday bis zu, datumsübergreifenden Handel über mehrere Auslandseinheiten hinweg. Da kommt man halt an gewisse Fragestellungen, die besonders schwierig zu klären sind und gleichzeitig wäre halt, selbst wenn man da eine spezielle Lösung finden würde, die Aussagekraft dieser Konsolidierung dann halt auch fraglich. Dementsprechend hat sich die AG dafür ausgesprochen, aufgrund der konkreten Abgrenzbarkeit des Handelsbestandes bei Banken halt eine Spezialregelung vorzusehen. Dadurch, dass die Bewertungsvorschriften sowie Umgliederungsverbote im HGB geregelt sind, hat man also eine belastbare Grundlage, um da halt eine Sonderregelung zu schaffen. Und dementsprechend ist dies eine wesentliche Veränderung gegenüber dem DS 19 an dieser Stelle, der die eigentlich relevanten Regelungen enthält. Was bei dem Thema bankenspezifisch oder branchenspezifisch auch nochmal diskutiert wurde, ist, dass man sich grundsätzlich vorbehält, sollten es mehrere Sachverhalte wären, dass man die vielleicht auch an eine Anlage wieder ausgliedert, die dann halt beispielsweise speziell für Banken anzuwenden wäre. Mein aktueller Eindruck ist aber, dass wir vielleicht gar nicht so viele Spezialregelungen finden werden, sodass das zwar grundsätzlich eine theoretische Möglichkeit ist, ob das allerdings zur Anwendung kommt, wage ich an dieser Stelle noch zu bezweifeln. Ansonsten dann vielleicht zum Abschluss die Textziffer 19, also die eigenen Anteile, grundsätzlich der gleiche Inhalt, allerdings hier halt auch nochmal eine Wiedergabe des Gesetzes, da dieses als eindeutig angesehen wird.
Ja? Entschuldigung, gerade mal. Also diese Textziffer 19, so wie sie jetzt steht, die entspricht der alten Textziffer 22 letzter Satz. Weil es geht um eigene Anteile des zu konsolidierenden Tochterunternehmens. Also nicht eine Rückbeteiligung, sondern das Tochterunternehmen hat selbst von sich Anteile erworben. Das ist hier gemeint.
Das Thema Rückbeteiligung wird gesondert behandelt, okay. Und das haben wir speziell dann nochmal auf der Agenda.
Ja. Ja.
Ja, sonst Textziffer 20 bringt nochmal das zum Ausdruck, was ich gerade schon angerissen hatte, dass halt eine Diskussion erfolgte, wie mit hybriden Finanzinstrumenten umzugehen ist. Da ist die Sichtweise der AG, dass es halt auf den Eigenkapitalcharakter des jeweiligen Finanzinstruments ankommt. Und Textziffer 21 dann regelt halt dann speziell nochmal das Vorgehen bei Vorliegen von Zweckgesellschaften.
Darf ich gerade nochmal fragen, der Begriff hybride Finanzinstrumente, was hat man da vor allem vor Augen gehabt in der Arbeitsgruppe? Ist es zum Beispiel das, was in Textziffer 20 steht, Genussrechte?
Ja.
Okay. Würde das bedeuten, dass ein Genussrecht, also eine Kapitalüberlassung auf schuldrechtlicher Grundlage, die zum Beispiel nach den Merkmalen der HFA-Stellungnahme 194 als Eigenkapital qualifiziert, dass man diese Anteile im Rahmen der Kapitalkonsolidierung berücksichtigen würde?
Das bringt
die Rechnung zum Zeitpunkt erstmal grundsätzlich keine Anteile im Sinne des Standards da. Wenn solche,
also wir haben das inhaltlich noch nicht diskutiert. Ne? Mhm. Insofern ist es jetzt schon sehr weit nach vorne geschossen. Das sind so die ersten Entwürfe. Und die Arbeitsgruppe geht von vorne nach hinten durch und da sind wir noch nicht angekommen. In der Konsequenz würde das aber das bedeuten, dass die Dinge, die wir bilanziell als Eigenkapital sehen, eben auch der Kapitalkonsolidierung unterliegen würden.
Wobei ich mich jetzt gerade
quasi so einen Gleichlauf hätte. Also das, wir haben wir da ja, also wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen aus dem Handgelenk argumentiert. Wir würden da in zwei alternative Argumentationsschienen reinlaufen. Erste Argumentationsschiene, relativ einfach, wir nehmen als konsolidierungspflichtiges Eigenkapital das, was als Eigenkapital bei einem Tochterunternehmen steht.
Mhm.
Zweite Argumentationslinie könnte sein, es gibt wie auch immer geartete Kriterien, die dazu führen, dass das Eigenkapital, was in die Konsolidierung hineingeht, ein anderes ist als das, was das Tochterunternehmen bilanziell ausgewiesen hat.
Mhm.
Dass man zum Beispiel in die Mezzanin nochmal reinleuchtet und sagt, wir haben das da zwar im Eigenkapital, aber es gibt gute Gründe oder ich weiß nicht was dafür, das eben anders zu machen. Ich würde im Moment ganz vorsichtig prognostizieren, dass wir uns eher auf dem ersten Weg bewegen werden in der Arbeitsgruppe.
Mhm.
Aber das ist jetzt
okay. Wirklich
ein bisschen ins Blaue geschossen.
Aber das heißt, die Konstellation, die dem zugrunde liegt, ist die, ein Tochterunternehmen emittiert ein Genussrecht, das bei ihm als Eigenkapital ausgewiesen wird und das Mutterunternehmen hält dieses Genussrecht. Und da würde man wahrscheinlich sagen, neben den Anteilen am Tochterunternehmen nehme ich, sag mal, das Genussrecht hinzu und dem stelle ich dann gegenüber das Eigenkapital einschließlich des Genussrechts.
Es wird ja noch spannend, wenn die Genussrechte von einem Fremden gehalten werden, dann können daraus unter Umständen Minderheitsanteile entstehen oder Anteile einer Gesellschafter.
Genau. Genau, ja, okay. Mhm.
Ja, soweit als erster Eindruck zum aktuellen Standard. Wie gesagt, die Diskussionen sind fortlaufend, im Juli zwei Sitzungen und von daher werden wir sie da auch regelmäßig auf dem Laufenden halten können.
Ja, also noch auch mal, kannst du nur noch mal sagen, ich hoffe, dass jetzt alle zuhören. Es ist wirklich ausgesprochen konstruktive, engagierte Diskussion. Es klappt auch hervorragend, dass die einzelnen Arbeitsgruppenmitglieder die Dinge dann vorbereiten, auch schon relativ detailliert in die Diskussion reingeben mit sehr differenzierten Unterlagen. Die Arbeitsgruppe ist toll betreut, also insofern ein sehr, sehr schönes Paket und das macht also auch richtig Spaß.
Sehr gut. Vielen Dank.
Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das öffentlicher Teil ist, die Frage, wie wir mit der Arbeitsgruppe jetzt in der Zukunft weitermachen, jetzt nicht nur in Bezug auf die Zusammensetzung, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf das Timing der Befassung hier in diesem Kreis. Ich war ja, als wir am Dienstagnachmittag noch darüber gesprochen haben, erst ein bisschen zurückhaltend, hier schon Ergebnisse vorzustellen, zu diskutieren, finde das aber sehr prima, ist wirklich sehr gut, wie das jetzt gelaufen ist. Weil sich dann auch die Frage stellt, wann steigen wir hier wirklich inhaltlich tief ein, wann nehmen wir unter Umständen den Professor Stiebe hier mit dazu, also wie ist da so das Timing angedacht?
Ja, wir haben, oder ich war für heute noch gar nicht der Meinung, dass wir die Vorsitzenden beider Arbeitsgruppen dazu holen sollten. Einmal sind wir nicht ganz vollständig heute und zum anderen ist vielleicht auch ein bisschen Vorlauf in den Arbeitsgruppen nötig. Ich glaube, dass wir jetzt aber durchaus demnächst einen Stand haben, eigentlich in beiden Arbeitsgruppen, wo man mal tiefer hineingehen könnte, als das heute geschehen ist. Jetzt haben Sie hier eher so einen Überblick bekommen, aber die Diskussionen sind ja schon sehr intensiv, so dass man beim nächsten Mal haben wir nur einen Tag und dann eine gemeinsame Sitzung, vielleicht auch den September anpeilen könnte, um auch mal mit den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen sinnvollerweise dann eine größere Runde zu machen, auch mehr Zeit in den einzelnen Themen zu verbringen. Das wäre mein Vorschlag.
Okay, da könnte man vielleicht auch überlegen, ob man bis zu dem September in der Arbeitsgruppe schon einigermaßen in sich abgeschlossenes Paket vor sich hat. Sonst diskutiert sich es unter Umständen ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht für die Konsolidierungsfragen nicht so ein Riesenthema. Bei den Immateriellen würde ich mir das schwieriger vorstellen, eine Baustelle zu diskutieren. Das hat natürlich unter Umständen auch Konsequenzen für die Arbeit in der Arbeitsgruppe. Also nehmen wir uns im Moment, das meine ich eher positiv, sehr viel Zeit für manche Detaildiskussionen. Aber wenn wir da ein etwas konkreteres zeitliches Ziel haben, kann man da ja auch unter Umständen sich ein bisschen stärker disziplinieren.
Also ich würde auch sagen, eine Auseinandersetzung hier würde meines Erachtens voraussetzen, dass man zumindest schon mal einen belastbaren Art von Entwurf hat, weil Sie ja zu Recht jetzt gesagt haben, wir machen jetzt keine Diskussion zum Wording, aber dass man dann, wenn man das hier machen würde, dass man da zumindest sagen kann, das ist schon mal ein Text, der, sagen wir, etwas robust ist. Und ich überlege eben gerade, ob wir dann es so schaffen, dass die Arbeitsgruppe jetzt etwas gemacht hat, wir das dann schon mal hier diskutieren können und die Arbeitsgruppe arbeitet eben schon wieder am nächsten. Also dass man das immer so, dass man mal so, sind Sie nicht wartet, bis eigentlich alles fertig ist, sondern dass man so Stück für Stück, ja, so immer so ein bisschen sukzessive.
Wir haben die Themen ja eigentlich immer auf der Tagesordnung, aber können ja die Intensität der Befassung hier jeweils so variieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir bis September, weil wir ja hier noch zwei Sitzungen gerade bei Konsolidierung haben und denke eine noch bei Immaterielle, aber da können wir morgen, wenn wir da durchgehen, mal auch mit Herrn Schmidt beraten, so dass man da etwas hat, was man wirklich auch diskutieren kann. Die immer wieder, sagen wir mal, Feedbackrunde hier dient ja auch dem Zweck, so, zu gucken, wie läuft es voran, wo gibt es vielleicht Probleme, muss man die Richtung nochmal ansprechen oder läuft das genau so, wie wir uns das hier vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen das Steuern der Arbeit und das Laufende involviert sein. Das sollte, mein Satz, dann gut funktionieren. Vielleicht beim einen dann noch detaillierter, intensiver als beim anderen, aber das sehen wir dann.
Das hatten wir ja auch mit guten Gründen hier so besprochen, dass wir gesagt haben, wir nehmen es jedes Mal auf die Tagesordnung und wenn es eben nur eine Viertelstunde ist, wissen wir zumindest, was los ist. Finde ich also ganz prima. Und wir hatten ja auch für die Arbeitsgruppe Konsolidierung die Frage nach dem zeitlichen Horizont so beantwortet, dass wir eigentlich so mal schauen wollen, was bis Ende des Jahres geht. Wir haben nicht gesagt, der Standard muss bis Ende des Jahres fertig sein. Die Erfahrung haben wir ja mit dem 9-10er gemacht, dass wir da eine ganz harte zeitliche Restriktion hatten und dann eben das gemacht haben, was bis dahin ging. So ähnlich könnte man das jetzt auch ein bisschen feinjustieren. Wir haben dann ja im Juli noch eben diese beiden Arbeitsgruppensitzungen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir im September vor oder nach der Fachausschusssitzung dann in eine Arbeitsgruppensitzung haben. Wahrscheinlich wieder zwei Tage vorher, wie ich uns kenne. Das ist
für 27. September, also das ist in der Größenordnung. Die Idee war es, Anfang oder Mitte September zu machen.
Okay, alles klar.
Natürlich, je weiter wir jetzt in die konkreten Formulierungen und in die Themen reinkommen, desto wichtiger wäre es, dass dann eben dieser Abstand ist.
Ja, aber ich finde das eigentlich ein ganz, ganz schönes Zeitfenster. Man sagt, okay, wenn die Arbeitsgruppe weiß, dass im Ende September hier der Projektstand vorgestellt werden soll, einigermaßen belastbar, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für die Organisation dann in der Arbeitsgruppe und die Art und Weise, wie man mit den Themen umgeht. Das finde ich eigentlich ganz prima. Und zwei respektive drei Sitzungen bis dahin, da kann man schon eine Menge bewegen. Ne? Und ob man dann die Dinge jetzt austritt, was weiß ich. Ich spinne mal, wenn jetzt für den 15. September noch eine Arbeitsgruppensitzung datiert ist, dann muss das auch nicht zwingend in allen Details hier am 26. vorgestellt werden. Also ist man, glaube ich, mit den beiden Sitzungen im Juli schon relativ weit. Das finde ich schon nicht schlecht. Und was man dann auch andenken könnte, dass man unter Umständen das zeitnah mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe Immaterielle diskutiert, was heißen würde, dass wir jetzt im Juli auch über Purchase Price Allocation schon sprechen und dann eventuell die beiden Arbeitsgruppenvorsitzenden auch gemeinsam hier hat.
Das Thema steht voraussichtlich auf der Agenda der fünften Sitzung, also sprich der Ende Juli. Und dann haben wir da sicherlich auch eine gute Grundlage, um dann eine Abstimmung etwas konkreter durchzuführen.
Aber noch mal dazu, wenn wir wissen, dass wir im September das Thema hier vorstellen müssen, kann man da eventuell noch ein bisschen adjustieren. Hm.
Gut, prima. Dann haben Sie uns die Zeit wieder aufgeholt, Herr Zimniok. Herzlichen Dank.